wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Ein herzliches Hallo, hier ist mal wieder der Kultkicker-Podcast. Mein Name ist Olli Dütschke und heute haben wir möglicherweise den neuen Trainer vom FC Bayern München, denn er ist ein Erfolgstrainer. Hallo, Heiner Backhaus.
Ich grüße dich, Olli. Hey.
Also, Heiner, wenn man 9-mal hintereinander gewinnt, wenn man aus den letzten 16 Spielen nur einmal verliert, dann musst du doch bei Max Eberl und Co. beim FC Bayern auf der Liste stehen, oder?
Naja, bei uns in der Liga heißen die Gegner halt auch nicht Borussia Dortmund und RB Leipzig, muss man fairerweise dazu sagen. Also wir haben schon eine sehr beeindruckende Serie gespielt, sind auch mächtig stolz drauf, aber wissen auch, dass die geprägt ist von ganz viel Fleiß und ganz viel einfach harter Arbeit. Und es könnte gerne so weitergehen. Wenn es nicht so wäre, wäre es jetzt auch nicht dramatisch, weil wir haben uns echt eine gute Ausgangslage gerade geschaffen, aber auch nicht mehr.
Aber bleiben wir doch mal bei dir. Du bist ja Trainer schon einige Jahre, du machst jetzt gerade auch deinen Pro-Lizenz-Lehrgang, da reden wir gleich auch noch mal ein bisschen drüber. Ja. Was sind denn so deine Vorstellungen, deine Ziele, die du hast? Wo möchtest du denn landen?
Also das werde ich häufig gefragt, aber ich muss sagen, ich bin jemand, der ein extremer Verfechter davon ist, im Hier und Jetzt zu leben. Ja, also so schön das Ganze sich gerade anfühlt, das genießen wir auch, so ist der Job natürlich auch genauso brutal, wenn es mal in eine andere Richtung geht. Insofern soll das nicht jetzt gerade das Gefühl schmälern, aber ich denke, dass du jeden Tag die beste Version von dir selber sein musst. Ansonsten bist du eh bald weg in jedem Geschäft, was in der Spitze immer enger wird. Insofern genieße ich das, aber arbeite von morgens bis abends weiter, dass der nächste sich dazukommt.
Warum passt das so gut, Heiner Backhaus und Alemannia Aachen?
Ich habe es geahnt vorher, um ehrlich zu sein. Deswegen wollte ich auch unbedingt hierher.
Wie ahnt man das? Wie hast du es gemerkt?
Ja, ich bin halt ein Junge aus dem Ruhrgebiet. Mein Opa war Kriegsflüchtling, ist aus Königsberg ins Ruhrgebiet geflohen, war Schalke-Fan, hat meinen Vater mitgenommen. Ich bin dann von meinem Vater mitgenommen worden. Da waren ja schon ganz viele Duelle in meinen Nachwuchsjahren immer alle meine Aachen gegen Schalke. Also ich bin ja groß geworden hier im Westen und hatte immer den höchsten Respekt davor. Und dann, als ich Profi wurde, dann erinnere ich mich natürlich auch an die Spiele gegen alle meine Aachen am alten Tivoli. Und das war so der Urtyp des ekeligen Auswärtsspiels. So, ne? Und das ging einher mit einer stinkenden Kabine, mit einem muffigen Tunnel zum Spielfeld, Fans, die dich durchbeleidigt haben, warm machen schon. Und ich fand das immer super cool. Und jetzt darf ich diesen Verein repräsentieren und glaube ich, kann das auch so ein bisschen ausleben, was so in mir schlummert. Und ich glaube, das passt gerade ganz gut.
Man sagt immer sehr schnell diesen Begriff schlafender Riese, aber wenn in der Regionalliga zum Heimspiel über 20.000 kommen, ist Alemannia Aachen tatsächlich ein schlafender Riese?
Jetzt müsste ich weiter ausholen. Ich glaube, der Verein hat wirklich eine lange Durchstrecke hinter sich. Ne? Mit Insolvenzen, mit auch Verlust des alten Tivolis, der immer noch hier allgegenwärtig ist. Und hat dieses riesige Stadion hier hingestellt bekommen in einer Zeit, wo sportlich bergab ging. Und das war so ein bisschen, ja, eine konträre Laufbahn der Entwicklung so ein bisschen. Und ich bin froh und stolz darauf, dass wir es gerade schaffen, auch dieses neue Riesenstadion vollzukriegen. Und wir merken natürlich jetzt auch, wie sich gerade so die Stimmung hier in der ganzen Region hier verändert zur Euphorie und wollen die auch nicht bremsen. Aber wissen natürlich auch, dass das deswegen ist, weil einfach so viele Siege gerade eingefahren werden. Aber wir genießen das und wir wollen natürlich, dass es so weitergeht. Und der Stadion hat noch 10.000 Plätze mehr zur Verfügung. Und vielleicht schaffen wir es ja, die auch noch vollzukriegen.
11 Jahre Regionalliga, es wird Zeit wieder im Profifußball. Ich habe eben mal ein bisschen geblättert, für die, die es nicht mehr wissen, Alemannia hat ja sogar auch Europapokal gespielt.
Ja, richtig.
Als Pokalfinalist, verloren gegen Werder Bremen, die waren Meister, durften Champions League spielen, dann hat Alemannia Aachen Europa ein bisschen aufgemischt. So lange ist es her und alle warten darauf, dass die Alemannia wieder höher kommt. Du wirst es natürlich sagen, nein, ich träume nicht. Ich denke nur an das nächste Spiel. Wir müssen von Spiel zu Spiel denken. Oder hast du im Hinterkopf doch vielleicht schon die dritte Liga irgendwo parat?
Nein, überhaupt nicht. Also ganz ehrlich nicht. Ich tue mich auch schwer jetzt gerade dabei, über Kaderplanung zu sprechen, weil du musst dich ja jetzt auch langsam mal wirklich damit befassen, was passiert, wenn wir aufsteigen, was passiert, wenn wir auch nicht aufsteigen. Und das geht ja dann immer weiter. Ich konzentriere mich einfach nur darauf, dass wir mit allem, was wir haben, dieses Ziel schaffen. So, und ich bin nur ein ganz kleiner Abriss und Teil der Vereinsgeschichte. und bilde mir überhaupt nicht ein, dass ich mehr bin als nur Trainer hier, sondern ich bin hier hergekommen. Wir waren nach dem sechsten Spieltag, hatte Alemannia 6 Punkte, war Tabellenelfter, glaube ich, und hatte die Fans stinkig auf dem Zaun, weil keiner laut ihrer Aussage gerannt ist und gekämpft hat. Und wir gucken gar nicht so weit nach vorne. Also ich glaube, dass man die Leute träumen lassen muss, dass das auch absolut plausibel ist, aber wir kriegen das gar nicht so mit, weil ich bin kein klassischer Facebook-Leser oder Kommentarleser, ich bin in keinem Fanforum. Ich konzentriere mich eigentlich nur auf die Mannschaft und das macht unheimlich viel Spaß und das ist auch so auslastend, dass du von morgens bis abends da zu tun hast. Jetzt kommt ja noch der Pro-Lizenz-Lerner dazu. Ich selber habe jetzt gar nicht die Fantasie daran zu denken, aber natürlich allgegenwärtig sind die Bilder hier, die hier in der Geschäftsstelle hängen und da hängt dann ein Spiel gegen AEK Athen, gegen Zenit St. Petersburg, gegen FC Sevilla. Und logischerweise sind ja die meisten der Leute im Stadion da gewesen oder zu der Zeit auch schon im Stadion gewesen. Und wenn die sich so ein Stück weit jetzt erinnert fühlen an diese Zeit, das ist Wahnsinn. Das macht uns alle sehr stolz. Aber wir sind ganz, ganz weit weg von dieser historischen Zeit des Clubs. Und das wollen wir auch nie in Vergleich setzen mit dem, was wir gerade hier leisten. Das ist vierte Liga Fußball in einer von 5 Vierte Ligen, muss man dazu sagen. Wir haben das Feld von hinten aufgerollt, eindrucksvoll mit einer riesigen Druckwelle, auch mit den Fans zusammen. Und das kann auch so weitergehen. Klar, wenn wir jetzt das schaffen würden, das Ziel, kann ja passieren, dann glaube ich, dass der Verein auch eine Chance hätte, in der dritten Liga irgendwann wieder mit einer guten, auch infrastrukturellen Weiterentwicklung, natürlich auch finanziellen Weiterentwicklung, den nächsten Schritt zu gehen. Aber das ist der zweite vom ersten. Lass uns erstmal sehen, dass wir jetzt unser Ziel auch erreichen. Es wird schwer genug.
Ich meine, es gibt ja gute Beispiele, Rot-Weiß Essen, Preußen Münster, die ja auch ähnlich lange in der Versenkung waren und jetzt tatsächlich auch den Schritt wieder in die dritte Liga geschafft haben. Könnten gute Vorbilder sein.
Ja, du hast ja gerade von UEFA Cup gesprochen. Also
Ja, so weit.
von dritter Liga mit 5 Punkten Vorsprung, besserem Torverhältnis und, sage ich mal, zwei Heimspielen gegen die direkten Konkurrenten zu Hause vor unseren Fans. Wir haben natürlich auch da alle Karten auf unserer Seite. Nichtsdestotrotz müssen wir es erstmal schaffen. Und wenn wir es dann schaffen würden, dann geht es sofort weiter. Dann wird gefeiert, klar, aber dann geht es sofort weiter. Kaderplanung, dann geht es weiter mit ganz vielen Dingen, die du einfach auch haben musst in der dritten Liga. Es ist ja nicht nur, dass du sagst, du steigst auf, sondern du musst deine Geschäftsstelle weiter, du musst mehr Leute haben, mehr Manpower haben, du brauchst ein Trainerteam noch Zuwachs, du brauchst einen besseren Trainingsplatz. Das ist einfach alles im Moment auf Regionalliga-Niveau. Ne? Das Stadion, die Fans sind weit drüber, aber alles andere ist auch auf Regionalliga-Niveau. Und da war wenig Geld da in der Vergangenheit. Das müssen wir schon noch in der Hand nehmen, weil sonst ist Entwicklung schwer möglich. Ne? Und Entwicklung geht halt auch nur mit Zeit und auch mit ein bisschen Investitionen. Und die müssen wir einfach dann auch tätigen. Ne? Aber ich denke schon, dass die Leute da auch für gewappnet sind und bereit sind und Alemannia Aachen, wie du sagst, ein schlafender Riese. Man kriegt das mit, auch die Sponsoren in der Stadt. So langsam springen sie wieder auf und fragen nach, was passiert denn da gerade? Und das sind ja so die ersten Schritte in die richtige Richtung.
Wofür steht Heiner Backhaus Fußball?
Ja, ich würde mal sagen, für Intensität, für Ehrlichkeit, für auch direktes Einfordern von den Dingen, die einfach im Spieler auch keinen Spaß machen. Ja, ganz klar. Und wir definieren uns halt komplett auch über die Zeit, wo wir nicht am Ball sind. Also sprich gegen den Ball oder halt auch Spiel mit dem Ball, wenn wir nicht am Ball sind. Also ich erwarte fleißige Spieler, demütige Spieler, bescheidene Spieler, jeden Tag besser werdende Spieler. Und mit diesem Willen, glaube ich, haben wir das ganz gut hingekriegt. So, und wenn das dann trifft auf einen Verein wie Aachen, wo das potenziert wird und auch eine Mannschaft, die schon viele Talente auch in ihren Reihen hat, dann kann sowas durchaus entstehen.
Wie sehr stört dich das, dass du jetzt dann ab und zu nach Frankfurt fahren darfst, zum DFB-Campus? Du machst den Pro, wie heißt das,
Ja,
Pro-Lizenz-Lehrgang?
genau. Du machst die Pro-Lizenz, die brauchst du auch, weil das am Ende auch die Eintrittskarte ist, überhaupt in der dritten Liga trainieren zu dürfen. Also ich brauche die Lizenz fürs nächste Jahr in Aachen. Ich brauche sie auch dann für meine persönliche Weiterentwicklung natürlich. Man lernt eine Menge dort, aber du brauchst die Lizenzstufe natürlich auch, um dein Hobby dann weiter auch zum Beruf machen zu können. Denn mit der A-Lizenz, so schön das ist, in der Regionalliga ist es so, dass du zum Leben zu wenig und zum Sterben zu viel hast. Und du willst ja irgendwann auch mal oder musst ja irgendwann auch mal als Familienvater dann deine Familie mit Fußball ernähren. Deswegen brauchst du einfach diese Lizenzstufe. Und ich bin mit jetzt 42 Jahren der älteste Teilnehmer im Feld. Und das ist dann schon auch ein Wandel der Zeit, der mir auch vorher nicht so klar war. Ne? Denn früher hat man bis 35 Jahre Fußball gespielt und dann seine Lizenzen so in den nächsten 5 Jahren gemacht. Und da warst du gerade am Anfang deiner Trainerkarriere, Anfang 40. Und heute bist du schon fast so bist der Älteste im Lehrgang. Das ist dann schon auch mal so, wow, so hätte ich jetzt auch nicht erwartet.
Opa Heiner.
Ja.
Ja, Fabian Hürzeler ist mit 30 Trainer des aktuellen Zweitligaspitzenreiters. Ne? Das ist, hat sich alles echt verschoben, was die Trainerbiografie
Ja, es hat Vor- und Nachteile. Ich denke schon, wenn du Wenn du so etwas mehr im Alter deiner Spieler bist, dann bist du einfach mehr up to date, was gerade so den Menschen in dieser Lebensphase so betrifft und begleitet. Du weißt gerade, welche Musik in ist, du weißt gerade, was für Themen auf Social Media gerade besprochen werden. Aber ganz ehrlich, das muss ich gar nicht wissen. Dafür habe ich eine Menge Lebenserfahrung mehr als ein 30-Jähriger, der auch vielleicht nur immer Trainer war. Ich war Spieler sehr lange, habe in 7 Ländern selber gespielt und glaube auch, dass ich diese Zeit gebraucht habe, um einfach auch zu mir zu finden und zu führen, weil ich kann ja nur eine Mannschaft führen, wenn ich mich selber führen kann. Und wer das mit 30 schon kann, super. Ich habe dafür länger gebraucht. Und das hat mir nicht geschadet, dass ich erst mit 42 jetzt bald Fußballlehrer bin.
Was lernst du denn bei diesem Pro-Lizenz-Lehrgang, was du noch nicht weißt?
Es ist schon eine sehr große Tiefe dort in den Abläufen. Du jetzt mal über das Pressing sprichst, wir haben ja gerade gefragt, was nicht, weil ich will, dass die Spieler viel wild umherlaufen, sondern weil ich glaube, Pressing ist die beste Möglichkeit, auch um anzugreifen. Ne? Zum einen ohne Ball und dann natürlich durch Ballgewinne nah am Tor zu sein. Und Pressing, dann gibt es zum Beispiel 4 Phasen des Pressings. Die haben wir dort aufgebröselt und mit 27 Prinzipien untermalt. Ja? Also wenn du mich das vorher gefragt hättest, hätte ich dir das nicht sagen können. Ich hätte so irgendwie erzählt, wir müssen draufgehen, wir müssen uns strukturieren, es gibt einen Auslöser, Peng, und dann knallt es Feuer drauf. Aber 27 Subprinzipien habe ich jetzt noch nicht kennengelernt. Aber das macht Sinn, darüber nachzudenken. Alles wäre jetzt dafür, wäre auch nichts für mich, um ehrlich zu sein, weil wir trainieren ja am Ende Spieler. Ne? Und Spieler zu trainieren bedeutet ja auch, dass du den Sprachduktus anpasst an denjenigen, der vor dir sitzt. Und du musst ja auch nicht deinen Spieler permanent beweisen, was für tolle Fremdwörter du findest, sondern es geht ja darum, dass der Spieler dich versteht. Insofern ist vieles für den Trainer sehr logisch nachvollziehbar. Ich glaube, es führt eher dazu, dass du in dem Lehrgang deine Prinzipien noch klarer rausstellst und einfach noch schneller auch den Spieler erreichst, in der Art und Weise, wie du bist. Also es wird dir nicht aufdiktiert, wie du zu spielen hast, wie du zu vermitteln hast, sondern es wird einfach mit dem Skalpell an deinen Feinheiten gearbeitet. So würde ich das mal sagen.
Ist das, kann man sich das so vorstellen wie so im Klassenzimmer? Ihr sitzt da wie die Schüler und einer doziert da vorne oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, es ist schon so, dass wir in so einem U da sitzen wie in der Klasse. Ja, jeder hat seinen Laptop auf und jeder kann mitschreiben und macht mal Fotos von der Tafel vorne. Aber der Lehrgang besteht im großen Teil auch daraus, dass die Trainer untereinander sich austauschen. Na, weil wir sind auf dem Niveau, die Jungs, die da sind, sind alle Co-Trainer in der Bundesliga oder Cheftrainer im NLZ oder was sind da noch für Jungs? Ja, gut, Regionalliga-Cheftrainer. Wir haben ja alle in etwa dieselben Themen und da ist es schon ganz befruchtend, wenn dann mal auch zum Beispiel ein Standardtrainer der Nationalmannschaft dabei ist, weil das Thema ist ja komplett bei ihm auf dem Tisch top aufgehoben und da kann man ganz viel mit den Augen klauen. So, ne? Und ich bin ja eher so der Typ, der dafür verantwortlich ist, so durch meine Interkulturalität, durch die ganzen Stationen, wo ich gespielt habe, auch eher so diese Menschenführung so ein bisschen reinzubringen. Ne? Dieses ne, ein bisschen Erfahrene, ein bisschen auch Schroffe zum Teil zu den Spielern. Ne? Das ist so das, was mich auszeichnet. Und dann merken wir, dass wir voneinander extrem viel lernen können. Aber die Struktur vom DFB ist schon auch sehr plausibel dargestellt. Ist auch nicht einfach. Also du musst schon lernen. Dann ohne Lernen und ohne Fleiß kommst du da nicht vorwärts. Dann verlierst du irgendwann den Faden und kannst nicht mehr folgen.
Gibt es dann auch so Art, ich sag mal, Klassenarbeiten? Musst du da, wie das, wirst du öfter geprüft oder gibt es am Ende überhaupt eine Prüfung oder reicht das, wenn du immer da bist?
Nee, du fährst dorthin und bekommst dann in den Phasen, wo du halt nicht Präsenzunterricht hast, bekommst du jeden Tag Aufgaben. Ne? Also wir haben heute zum Beispiel unser Trainingsinhalt war heute organisierte Defensive und da musste ich 15 Minuten Abriss aus dem Training, musste ich mit Mikrofon und mit einer Kamera auf mich gerichtet, als auch einer kompletten totalen Kamera, muss ich das Training filmen und das wird analysiert. Das muss ich reflektieren gleich noch, das muss ich beschreiben, dann muss ich sagen, was war gut, was war schlecht und dann wird dir geholfen. Also es ist schon so auch der Weg dahin, dass du selber siehst, was du falsch gemacht hast, deine Wirkung. Siehst du ja das erste Mal. Ich meine, die Absicht, die ich habe, die ist ja klar auf dem Platz, aber die Wirkung ist halt auch was, was dir jemand sagen muss durchs Feedback. Und welcher Spieler gibt dir gerne ein Feedback, wenn du derjenige bist am Ende, der über ihn entscheidet? Ja? Also machen die wenigsten. So, und ich habe einen sehr jungen Co-Trainer. Ich glaube, das wäre jetzt auch nicht derjenige, der sagen muss, hör mal, heute war es aber ein bisschen zu schroff oder mal komplett drüber bei dem einen oder anderen Spieler. Und das ist mal ganz gut, wenn das dann jemand macht, der neutral ist, der jetzt meinen Spieler auch nicht so direkt kennt, der sich mal einfach um den Trainer kümmert. Und das ist absolut wichtig. Und ganz nebenbei ist es auch eine tolle Abwechslung zum Aufstiegskampf gerade. Weil ich glaube, wenn ich das jetzt nicht hätte, dann würde ich mich komplett permanent nur mit Alemannia Aachen befassen und dem Riesentraum, den alle haben. Und ich glaube, das würde auch nicht unbedingt helfen. Also es hilft mir gerade, so im Hier und Jetzt zu bleiben, weil es einfach nur Fußball geht und viel weniger darum, was passiert drumherum. Und das ist eigentlich ein Win-Win gerade.
Man eigentlich durch, auch durchfallen?
Ich glaube, wenn du da nur Müll hinschreibst und
Ja.
weiß nicht, 50% Fehlzeiten hat, dann wäre es ja logisch. Aber die Jungs, die da sitzen, sind schon so ausgewählt durch ein Assessment und auch durch Punkte. Also da kommt jetzt keiner hin, der es nicht auch verdient hätte, da zu sitzen.
Wie sieht denn dann für dich so eine ganz normale Woche zurzeit dann aus? Wie oft bist du bei der Alemannia? Wie oft kannst du ein Training leiten? Wie oft bist du in Frankfurt? Wie kann man sich das vorstellen?
Am Sonntag beginnt der dritte Präsenzteil. Modul 3, da sind wir in Brüssel 3 Tage und treffen dort auf die niederländischen und die belgischen Fußballlehreranwärter oder Pro-Lizenz-Anwärter. Und da haben wir dann so einen ersten interkulturellen Austausch. Da geht es dann, wir Deutschen haben zum Beispiel Analyseaufgaben Richtung Union Saint-Gilloise und PSV Eindhoven und die Holländer dann logischerweise zu Saint-Gilloise und Bayer Leverkusen und die Belgier haben PSV Eindhoven und Bayer Leverkusen. So. Und jetzt müssen wir in Gruppen mit denen Spiele analysieren und das auf Englisch und das ganze Fachvokabular dann auch lernen. Das ist schon spannend. Das fällt mir jetzt einfacher, weil ich als Spieler sehr lange im Ausland war. Aber das ist dann schon nochmal auch eine Präsentation zu halten dann vor so einer Riesengruppe an Trainern. Nicht von, also nicht Spieler, sondern Trainer, die eigentlich komplett im Thema sind. Plus den Ausbildern. Da sitzt dann Robin van Persie dabei zum Beispiel. Ja, das ist schon was, was so den Alltag so ein bisschen ja nicht widerspiegelt. Das ist schon was anderes. Ansonsten sind wir so ungefähr alle 3 bis 4 Wochen für 3 Tage präsenzpflichtig in der DFB-Campus und ab Mittwochnachmittag wieder beim Verein. Also ich verpasse dann, wenn man ehrlich ist, einen Tag Training. Ich takte das so, dass dann mein Athletiktrainer eine Krafteinheit macht und mein Co-Trainer macht dann eine Einheit mit kleinen Spielformen. Die werden dann aufgezeichnet, die kann ich mir angucken. Und dann bin ich zum 11 gegen 11 Mittwoch wieder da. Dann donnerstags und freitags geht es ja schon Richtung Gegnervorbereitung, bin ich komplett. Also stört den Ablauf überhaupt nicht.
Wann wusstest du für dich, dass du Trainer werden willst?
Schon als Spieler, schon noch als junger Spieler. Ich hatte da viele Ereignisse, wo ich einfach gemerkt habe, dass ich als Spieler auf dem Holzweg bin und habe mich dann so selbst kennengelernt als junger Spieler und habe dann gesagt, ja, eigentlich müsstest du mal Trainer werden, weil dann könntest du viele Leute retten vor dem, was dir widerfahren ist, ein Stück weit.
Dann sind wir nämlich eigentlich schon da, weil als Fußball-Nerd kriegst du mit, Alemannia Aachen, A-Trainer Heiner Backhaus, wer ist denn das eigentlich? Dann guckst du mal auf deine Vita, dann denkst du, wow, du hast doch schon einiges erlebt. Jetzt war das nicht Inter Mailand, Real Madrid, Bayern München, aber du warst auch viel im Ausland. Du bist Meister in Malta geworden, du bist Meister auf Zypern geworden, also du hast auch Trophäen, du bist ein Meisterspieler. Wenn du jetzt sagst, war alles genauso, wie du dir es vorgestellt hast oder wie du dir es gewünscht hast, deine Spielerkarriere?
Auch gewünscht, dass ich habe mich immer wohlgefühlt bei dem, was ich gemacht habe. Also ich bereue im Grunde, na klar, bereust du manchmal dein Verhalten, aber die Vereine, für die ich gespielt habe, die waren alle toll. Und da gab es gar keinen Club dabei, wo ich heute auch hingehen würde und vielleicht nicht mehr aufschlagen könnte. Vielleicht BFC Dynamo jetzt als Trainer mal am Ende so ein bisschen, aber ansonsten, weil es auch schlecht kommuniziert war. Aber als Spieler, glaube ich, wenn ich heute nach Malta sowieso, nach Zypern auch, da würden mich sehr viele Leute begrüßen und sich freuen, dass ich da wäre. Wenn ich sagen würde, dass ich da wäre, dann würden sie mich sogar vom Flughafen abholen. Das war netter Mal der Fall. So. Ja, das war unglaublich. Und das, nee, ich war halt auch nicht so gut, als dass ich diese Erfahrung hätte in Deutschland machen können oder in großen Ligen machen können. Dafür habe ich das Spiel zu sehr geliebt und auch die ganze Kultur um den Sport rum, dass ich das dann in kleinen Ländern durchgezogen habe. Und das hat mir eher geholfen, ne, gerade im Bereich heute als Trainer, weil die Dinge, die dort nicht selbstverständlich waren und hier selbstverständlich sind, kann ich natürlich jetzt auch wunderbar nutzen, um meine Spieler dann mal auf dem Boden zu halten, wenn die jammern oder irgendwas, ne? Weil das ist in anderen Ländern dann auch ganz anders. Und dementsprechend bin ich sehr dankbar für meine Karriere, weil sie mir als Trainer bestimmt mehr geholfen hat, als wäre ich jetzt irgendwie 20 Jahre lang Spieler gewesen bei Arminia Bielefeld oder sowas. Also ich glaube schon, dass mir das sehr geholfen hat und ich bin überhaupt kein nachtragender Mensch. Habe tolle Menschen kennengelernt in der Zeit und heute noch viel Kontakt ins Ausland. Und ja, nee, bin sehr zufrieden damit. Mit meinem Verhalten aber nicht in der Zeit. Das nicht immer, nee.
Wieso? Was war denn los?
Bin schon ein sehr reflektierter Mensch, ja. Und das war ich halt nicht immer. Ne. Ist ja auch dann immer so, wenn du das Elternhaus hast und was du halt hast, dann warst du früher Jugendnationalspieler und Leute haben dir meistens immer nur gesagt, wie gut du bist und dann so ein bisschen verhätschelt und vertätschelt und ja, dann das erste Mal in Konfrontation zu kommen mit, ja, Geld ist weg und du hast gerade keinen Club und sitzt im Ausland und weißt nicht weiter. Das waren schon spannende Erfahrungen an einem selbst. Und sich da rauszuziehen, ne, Und dann auch vielleicht den nächsten Schritt dann zu gehen in Richtung erstmal finanzielle Sicherheit. Ich bin dann nach Saudi-Arabien mal gewechselt, da wurde ich hier für belächelt. Heute spielt da Ronaldo und in dem Club, wo ich war, spielt Henderson und Steven Gerrard ist der Trainer. Das war so eine logische Konsequenz auf meine Geldprobleme, die ich damals hatte. So, und habe mich da erstmal finanziell ein bisschen absichern dürfen und dann erstmal kapiert, wie wichtig das eigentlich auch ist, dass du, wenn du ins Ausland gehst, dass von dir erwartet wird, dass du besser bist als der Spieler, der dort schon ist, der aus dem Land kommt. Und das sind ja Sachen, die in Deutschland gar nicht so wahrgenommen werden. In Deutschland, wenn du da mit, weiß ich nicht, 5 Portugiesen spielst und 3 Spaniern, die können genauso gut sein wie die Deutschen, die werden nicht anders bewertet. Aber wenn ein Deutscher in Saudi-Arabien spielt, selbst bei 50 Grad im Schatten, dann muss er halt besser sein, weil sonst braucht man den ja nicht. Wir haben ja genug Spieler hier. So ist dort die Sichtweise auf den Sport. Ja. Das hat einen geprägt, dieser permanente individuelle Druck, dort Leistung bringen zu müssen. Und das haben wir in Deutschland ja nicht, in dieser Kultur. In Deutschland bist du als Mannschaftssportler, bist du eigentlich immer im sicheren Hafen, du hast einen Vertrag, der verlängert sich bei irgendwelchen Zielen und wenn er sich nicht verlängert, dann tritt das Arbeitsamt ein, wenn du keinen anderen Job bekommst, du hast tolle Berater, die helfen dir. Und im Ausland bist du dann im Prinzip mit einer Sporttasche und einer Zahnbürste und ein paar Fußballschuhen alleine und musst dich durchschlagen. Das ist schon dann das richtige Leben auch zum Teil.
Hast du schön gesagt am Anfang, bist groß geworden, fußballerisch, sag ich jetzt mal, bei Schalke 04. Das ist ja auch nicht so der kleinste Verein. 15 Nationalspieler, war das dann alles für dich zu schnell oder warst du dann auf einmal der, ja, wie soll ich sagen, hast du ein bisschen in deinem Freundeskreis rumgepostet, ja, hier, läuft, 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 oder?
Nein, überhaupt nicht. Ich war sehr fokussiert als Spieler. Also ich hatte mit 15 noch keine Freundin oder irgendwelche anderen Dinge im Kopf, die heute junge Leute haben, sondern ich war extrem fokussiert auf meine Karriere, auf Schalke. Ich war immer ein Schalke-Fan, ja, bis heute und bin da natürlich sehr geprägt worden. Bei mir ging es los in eine verkehrte Richtung, als ich von Schalke weggegangen bin. Weil
Ja, da
Schalke,
war der nächste Club, ne?
Werder Bremen war ich dann, ja, da wurde dann weniger Acht gegeben auf diese Grundtugenden. Ne, da waren andere Sachen wichtiger. Auf Schalke ging es so zur Sache, wenn du dann mal von der Nationalmannschaft kamst und wir haben ja damals immer Adidas-Klamotten geschenkt bekommen und du hast dann irgendwelche Adidas-Klamotten getragen, die nicht vom Verein waren, dann haben die Schalker Trainer dich wieder in die Kabine geschickt und haben gesagt, du ziehst dir bitte genau die Schuhe an wie alle anderen auch. Du bist hier nichts Besonderes. Und das war für mich immer schwierig in dem Moment. Ja, weil ich habe die Klamotten privat auch angezogen. Also es war jetzt irgendwie so, dass ich das gar nicht zeigen wollte, dass ich jetzt bei der Nationalmannschaft war. Aber da hat man sehr drauf geachtet. Und das ist ja heute auch noch so beim Norbert Elgert, dass dort die Torhüter mit der Nummer 1 spielen, die Außenverteidiger mit Nummer 2 und 3, die Innenverteidiger mit 4 und 5 und dass halt keine Namen auf dem Trikot stehen und auch nach Möglichkeit keiner bunte Fußballschuhe tragen muss. Und das ist halt in mir heute wieder drin. Und das habe ich halt verloren nach meiner Schalker Zeit. Und so schließt sich da der Kreis so ein bisschen ein Stück weit. Ne? Aachen ist auch ein Club, der so ein bisschen wie Schalke damals heute noch ist, wie Schalke damals war. Ich kenne Schalke heute nicht mehr, kann ich nicht beurteilen. Aber da sieht man viele Dinge hier in abläufenden Vereinen, die noch so ein bisschen urtümlicher sind, wie es halt früher war. Ne? Und ne, das imponiert mir einfach.
War es dann in Bremen ganz anders?
Ja, Bremen war viel weiter damals von der Infrastruktur. Damals gab es schon ein Werder-Internat. Wir haben damals im Stadion gewohnt, in der Ostkurve. Ich hatte ein Einzelzimmer mit Blick auf den Trainingsplatz. Auf der anderen Seite hast du ins Stadion geguckt. Es wurde geputzt, es wurde dir Frühstück gemacht, Mittagessen gemacht. Aber ich war dann am Ende so weit, dass ich da gar nicht mehr zur Schule gegangen bin, weil ich einfach keinen Bock mehr hatte. Und mir hat dort niemand irgendwie gesagt, wenn du das nicht machst, fliegst du raus. Ich war natürlich auch schlau und habe das niemandem gesagt, aber das war schon so ein bisschen Lotterleben für uns damals. Ich war da mit Simon Rolfes Zimmer an Zimmer, so der hat das Ganze nicht so ausgenutzt wie ich. Ne? Aber da ging es dann halt los. Ne? Da hat keiner mehr kontrolliert. Da hatte ich aber meine Freundin und dann haben wir auch meine Flasche Bier kreisen lassen und dann mal eine Zigarette geraucht und Diskotheken kennengelernt und dann Führerschein gemacht und dann Zirkus und nur La Paloma. Und das war nicht gut. Ich hätte noch die 3, 4 Jahre bei Schalke bleiben müssen, bis ich wirklich auch ein Mann bin oder damals gewesen wäre. Dann wäre ich wahrscheinlich besser vorbereitet worden fürs Leben.
Aber kicken konntest du ja trotzdem, denn du bist ja dann auch Fußballprofi geworden. Du bist ja nicht dann irgendwann wieder zurückgeschickt worden. Du hast ja den Sprung
Ja,
von Junioren zu Senioren doch irgendwie geschafft.
Kicken ist ja nur ein Teil. Ne? Das Kicken kann ja jeder, wenn wir darüber reden. So ein Fußballspieler besteht ja aus mehreren Teilen. Das eine ist immer sein Talent. Ja, da kann er gar nichts für in der Regel. Das zweite sind so die Fertigkeiten, für die kann er schon ein bisschen mehr, weil da gehört dann Training zu. Und das dritte ist die Mentalität. Und ich glaube, vom Talent war ich schon echt gesegnet. Also ich kann heute noch, wenn ich mitspiele im Training, Siehst du kaum Unterschied, außer dass ich halt nicht mehr laufen kann mit den Jungs. Aber fußballtechnisch war ich immer gepriesen mit Talent, auch von den Fertigkeiten. Ich war taktisch schlau, ich war immer, konnte einen guten Ball spielen, hatte einen guten Abschluss, einen guten Standard, das war alles in Ordnung. Aber meine Mentalität war viel zu lange nicht gut genug. So, und das meine ich halt. Ne? Das hat uns da nicht so infiltriert, wie auf Schalke. So, ne? Und deswegen bin ich zwar Profi geworden, aber nicht mit der notwendigen Mentalität, um mich auch durchzusetzen. Und zur Mentalität gehört dann auch Geduld dazu. Ja, wenn du dann mal mit 19 Jahren zentraler Mittelfeldspieler bist, spielst vor der Abwehr. Bei Rot-Weiß Essen habe ich mit 18 schon gespielt, bin dann ausgeliehen worden von Werder Bremen, durfte da wieder spielen. Und bin dann zu Hannover 96 gewechselt. Ja, aber ich habe geglaubt, das geht genauso weiter. Ich spiele jetzt bei Hannover 96, bei Ralf Rangnick jedes Spiel 90 Minuten und werde dann Nationalspieler und entscheide mich dann zwischen Barcelona und Real Madrid. Aber das ist ja nicht die Regel. Das ist die Ausnahme. Und mir hat das nie jemand gesagt. Und so war ich dann immer mit einer zu kurzen Zündschnur ausgestattet, habe große Klappe gehabt, habe die Trainer permanent gefragt, warum ich nicht spiele und etc. Warum spielt der? Warum spielt der? Und Ralf Rangnick hat damals 81 Punkte geholt mit Hannover 96. Also für einen Jungen wie mich hatte der einfach kein Ohr damals und auch keinen Bock drauf. So, ne? Da habe ich mich selber abgeschossen. Und mich zu Union Berlin, da war das dann wieder so ein bisschen urtümlicher, ne? Auch ein Traditionsclub, auch ein bisschen schrofferes Umfeld und so, das hat mir immer gepasst. Aber schlussendlich war ich von der Mentalität bis 24 gar nicht in der Lage, Mannschaftssport zu betreiben, weil ich einfach völlig falsch gewirkt habe. Auch meine Absicht war nicht gut. So, bis ich dann irgendwann im Ausland nichts mehr hatte und die Geschichte erzähle ich auch oft, kein Geld mehr hatte für mein Hotel, in dem ich gewohnt habe und dann am Ende auf der Behindertentoilette schlafen musste, weil ich mein Zimmer nicht mehr bezahlen konnte. So, und da bin ich dann wach geworden. Ne? Dann habe ich da einige Wochen verbracht und hatte dann ein Probetraining und dann war das so, entweder schaffst du es jetzt oder nicht. Und da ging das dann in die richtige Richtung. Und da habe ich kapiert, dass weitaus mehr dazu gehört, als nur ein bisschen Talent zu haben. Das war für mich so die harte Schule.
Ja, weil normalerweise mit Talent gesegnet, bei Union Berlin gespielt, wechselst du ins Ausland, aber nach Zypern.
Ja.
Wie kam das zustande? AEK Larnaka.
Genau. Also der Trainer von Union Berlin war damals Georgi Vasiljev, ein Bulgare. Und der hatte dort unten einen Club übernommen. Anorthosis Famagusta war damals auch einer der größten Vereine. Und ich war in Union Berlin mit dem Präsidenten aneinander geraten. Das war auch blöd von mir, total bescheuert im Nachgang. Und war dann stolz und bockig und dann haben wir uns getrennt. Was ich aber nicht wusste, ist, dass man damals durfte man noch nicht zweimal im Jahr wechseln.
Okay.
So, das heißt, ich wollte zu Preußen Münster wechseln damals. Der Wechsel hat aber nicht stattgefunden. Und dann stand ich da und bevor ich jetzt gar nichts mache, habe ich gesagt, dann gehe ich zu Georgi Vasiljev und versuche mein Glück auf Zypern. Ja, bin dann nach Zypern gegangen, zu der Mannschaft von Georgi Vasiljev und Georgi Vasiljev wurde gefeuert. So, dann habe ich mein Geld ausgegeben für dieses Hotel, einfach um in dieser Stadt zu bleiben. Und am Ende der Zeit durfte ich dann bei AEK Larnaka kein Probetraining machen. Und da habe ich mein ganzes Geld gelassen und bin dann in diesem Probetraining genommen worden. Und habe dann Schlüssel bekommen für meine Wohnung auf Zypern und da ging für mich der Startschuss los. Wo ich sage, so, jetzt hast du es begriffen, jetzt werden mal die Ärmel hochgekrempelt und jetzt wird man ein bisschen weniger über das Wie gesprochen, sondern über die Art und Weise, wie du dich hier präsentierst.
Und wie war es für dich fußballerisch dort auf der Insel?
Sehr gut. Also ich habe die ersten Spiele sehr gut gespielt. Natürlich auch noch ein bisschen war ich geprägt von der Zeit in Deutschland, weil die Intensität auf Zypern war noch nicht so wie heute. Damals durften nur 5 Ausländer spielen. Und ja, das war ein tolles Jahr. Im ersten Jahr sind wir Pokalsieger geworden mit AEK Larnaka. Na, und haben dort eine tolle Runde gespielt. Ich hätte damals zu jedem Club gehen können auf Zypern, der über uns stand in der Tabelle. Habe mich aber entschieden, dann nach Saudi-Arabien zu gehen, weil das einfach lukrativer war. Und ob du jetzt auf Zypern spielst oder in Saudi-Arabien, interessiert ja im Grunde in Deutschland eh keinen mehr. Wenn du dann zurück willst, ist es ja wurscht. Was habe ich dann gemacht? Ja, und habe dann in Saudi-Arabien ein halbes Jahr in der Premier League dort gespielt und bin dann im Winter zurückgegangen, weil meine damalige oder spätere Frau dann nicht einreisen durfte, weil wir waren noch nicht verheiratet. Und damals durfte man nur eine Frau nachholen, wenn man verheiratet war. So, und wir haben ein Kind bekommen und dann hieß es dann zum Ende der Schwangerschaft, ich bin zu Hause, wenn das Kind geboren wird. Und dann bin ich zu Arminia Bielefeld gewechselt.
Bielefeld, dann warst du Offenbach, die haben damals, man glaubt es kaum, zweite Liga gespielt, auch
Ich
schon
glaube,
lange nicht
richtig
mehr.
gut sogar und richtig gut, ja.
Ne? Und dann wieder eine Insel, aber nicht Zypern, sondern Malta.
Ja.
War da wieder die Abenteuerlust oder musstest du wieder an deiner Mentalität schrauben? Oder
Nein, also Wenn du einmal weg bist aus Deutschland, hast du ja ein Riesennetzwerk. So, und wenn du dann wirklich nochmal versuchst, in Deutschland Fuß zu fassen, das habe ich ja getan. Ich war nochmal in Bielefeld, habe dann in der U23 gespielt, das war damals die dritte Liga. Bin dann als einziger aus dieser Mannschaft mit einem Profivertrag ausgestattet worden, damals Uwe Rappold, der Trainer. Und das war jetzt nicht unbedingt so der Trainer, der mich gefördert hat. So, ne? Also dem war ich auch zu wild und der wollte mich einfach nicht. Das habe ich so gespürt. Ne? So, bin dann im Winter zu Offenbach gegangen. Wolfgang Frank kam da. So, Wolfgang Frank, auch der solidarischste aller Trainer. Ne? 4-4-2, Pressing, Maschinen. War jetzt nicht auch so meine Art, wie ich spielen wollte. Ich war ein Spielmacher, alter Prägung. Also ich war eher der Pirlo. Ja? Und ja, dann habe ich überlegt, jetzt hast du 2 Jahre wieder in Deutschland ja, 9 Spiele gefühlt gemacht und bist unzufrieden. Und die Frau sagt auch, komm, lass uns doch mal wieder weggehen. Und die Kinder sind dann noch klein und das können wir doch machen. Und dann haben wir Malta gemacht. Und witzigerweise wollte mich Arek Lanaker zurückhaben. Wir waren in Malta im Urlaub. Und wir haben dann so am vorletzten Tag auf dem Boottrip den Präsidenten von Valletta kennengelernt. Und der hatte dann einfach Lust, mich zu verpflichten, weil der wollte einfach, dass ich da hinkomme. Und dann hat er dasselbe Gehalt bezahlt wie in Zypern. Und da haben wir das einfach mal gemacht. Und das war im Nachgang eins meiner schönsten Jahre. Zum Glück habe ich diesen Mann auf diesem Boot kennengelernt. Ja.
Kleiner Sidekick, ab in die Reiseabteilung. Welche Insel ist denn eigentlich schöner, Zypern oder Malta?
Boah, schwer. Malta hat 1,5 Millionen Einwohner, zumindest damals gehabt. Und das ist sehr, sehr klein, sehr, sehr eng, sehr, sehr laut. Zypern ist von der Natur viel schöner. Du hast mehr Ruhe. Möchte ich nicht vergleichen. Fußballtechnisch Zypern wesentlich besser vom Niveau. Aber Malta, Valletta vor allen Dingen, ist ja so der große Club auf Malta, hat ja die halben Fußballfans sind mit Valletta. Und das war schon eine geile Erfahrung. Also ich war da Meister, wir haben sogar Juventus geschlagen. Das war schon eine Zeit geprägt vom Fußball, die einfach schöner war im Nachgang. Aber die Insel, Strände auf Zypern, hektisches Leben eher Malta, so muss man sich das vorstellen.
Zypern war doch einer vom SV Meppen damals, oder war er schon fast Nationalster, der deutsche Rainer Raufmann.
Ja, habe ich das Trikot von bei meinem ersten Spiel gegen Omonia haben wir das Trikot getauscht. Das war auch sein letztes Spiel. Danach
Ach
wurde er,
was.
ja, hatte eine Knieverletzung, hat es dann nochmal versucht, wurde ausgewechselt und haben wir das Trikot getauscht. Und das war eine Zeit, wo in Omonia Nicosia auch Marco Haber gespielt hat, ein Holger Greilich, ein Stefan Brasas im Tor. Das war schon so eine kleine deutsche Kolonie dort. Und naja, in der Zeit war ich auch da.
Ja, cool. Aber du bist ja nicht lange auf Malta geblieben. Du bist doch mal kurz auch mal nach Hongkong. Also das ist ja unfassbar. Mit dir kann man ja einen Film drehen. Wie kommt man von Malta nach Hongkong? Also jetzt nicht, ich weiß, mit dem Flieger, aber ich meine
Durch das
jetzt.
Juventus-Spiel. Durch das Juventus-Spiel war Canon war der Hauptsponsor von dem Verein, wo ich gespielt habe. Und Canon war zu diesem Zeitpunkt in Verhandlungen mit Juventus Turin über einen Einstieg. Juventus Turin hatte ja damals Probleme. Die waren Meister in Italien, sind dann abgestiegen in die zweite Liga wegen einem Skandal, irgendwie Spielmanipulation, sind dann wieder aufgestiegen. Also Juventus war gerade im Aufstieg, also war in der ersten Liga, aber war noch nicht der alte Verein wieder. Und Cannon hat das Spiel gesehen und ich habe da echt gut gespielt. Ne? Also gegen Werder gespielt, Buffon, Nedved, Del Piero, Trezeguet und Salihamidzic, Camoranesi und so. Und ich habe da echt mitgehalten. So, und dann haben die mich gefragt, woher ich komme. Und dann Deutschland, wow, super. Und dann so ging das dann los. Ja, und dann hat sich das intensiviert. Dann sind wir da hingeflogen und Hongkong ist super. Also wer jemand in Hongkong war, weiß, das ist wie eine westliche Stadt. Ja, also du hast dort dieselbe Lebensqualität wie in New York City oder wie in, weiß ich nicht wo. Es ist top, kann ich jedem nur empfehlen.
Und der Fußball in Hongkong?
Ja gut, Asien generell körperlich natürlich nicht so robust. Ja, das ist ungefähr vergleichbar gewesen mit hier, würde ich mal sagen, Regionalliga, aber unteres Regionalliga-Niveau damals. Das war nicht so toll, aber auf der anderen Seite, wenn es so gut gewesen wäre, hätten sie mich auch nicht dahin geholt. So ehrlich müssen wir sein.
Wenn man aber das dann, du hast gesagt, du hast irgendwann mal gelernt, alles selbst zu reflektieren, aber du wusstest dann auch, wenn du Malta machst, wenn du Hongkong machst, bist du auch nicht mehr im großen Schaufenster, oder?
Aber das war mir doch gar nicht mehr wichtig.
Okay.
Was sind das Schaufenster? Ich habe ja nie gespielt, um Schaufenster zu spielen. Jetzt nicht Trainer, um Schaufenster zu sein. Ich glaube, ich bin immer das Gegenteil. Ich genieße jeden Tag. Und ich habe genauso gerne für den Verein in Hongkong gespielt, wie für Werder Bremen oder wie für Union Berlin. Also das ist ja auch die Verpflichtung als Profisportler, die du einfach hast. Und es ändert sich ja nichts. Deine Leistung muss immer top sein. Das ist egal, ob du da oder da spielst. Sondern im Gegenteil, ich glaube, du lernst ganz viele Dinge auf solchen Stationen, die so ein Thema der charakterlichen Weiterentwicklung Richtung Verantwortung zu übernehmen, auch für andere Spieler. Weil ich war immer Kapitän dann auch in diesen Mannschaften. So, wenn du dann Kapitän bist von der Mannschaft, später nochmal auf Zypern war ich dann nochmal, da waren, ich glaube, 9 oder 10 verschiedene Nationalitäten im Kader. So, da hattest du Afrikaner, Südamerikaner, dann die Brasilianer und Argentinier, dann untereinander, wenn das im Training dann losging, die Treterei, und dann hast du gespielt, Zyprioten gegen Ausländer, da ging es nur auf die Knochen. Ja? Und wenn du dann Kapitän bist und musst dann der halben Mannschaft die Probleme des Vereins damals wirtschaftlicher Natur erklären, weil ich die Sprachen gesprochen habe. Das sind ganz tolle Dinge, die dir in deiner Weiterentwicklung gut tun. Ne? So, und ich habe immer dem Verein, wo ich gespielt habe, den maximalen Respekt gezollt. Also ich kann nie sagen, dass ich irgendwo hingegangen bin wegen Schaufenster. Und deswegen, also, na klar, die große Bühne in Deutschland war für mich gegessen mit 3,24. Aber jetzt war die Frage, gehst du jetzt zur Universität, studierst du, wirst du Lehrer oder lebst du einfach weiter so und guckst mal, wo es endet. Und schlussendlich, glaube ich, habe ich alles richtig gemacht.
Waren auch wieder coole Clubs dabei. Dann war es nämlich nach Hongkong, zwischendurch mal in Leipzig, kommen wir auch noch gleich zu. Nicosia, Olympiakos Nicosia. Und du warst in den anderen Club, auch als Fußball-Nerd kannte ich noch gar nicht. Apop, kann ich noch sagen?
Ja,
Habe ich noch nie gehört in meinem Leben, aber dank dir habe ich was dazugelernt. Du warst dann auch auf Zypern schon auch beliebt, ne? Du hättest wahrscheinlich zu jedem Verein reingehen können.
nee, damals war es so, dass es bei meiner zweiten Zeit auf Zypern gab es diese, war Zypern schon Teil der EU. Und du durftest als Europäer dort frei spielen. Also musstest damals nur noch irgendwie 8 Zyprioten im Kader haben und der Rest könnte im Prinzip aus aller europäischen Länder kommen, plus 5 Nicht-EU-Ausländer. So war die Regel damals. Und das hat natürlich die Qualität dieser Liga extrem verändert, ne? Und wurde viel besser, die Liga. So, und das war schon wie ein anderer Sport damals. Also das Tempo war doppelt so hoch. Auch die Infrastruktur hat sich massiv weiterentwickelt. Ne? Damals haben wir uns noch Trainingsplätze geteilt zum Teil. Das war in Malta auch so. Dann haben wir uns Trainingsplätze geteilt, nur zum Teil am Tag vorm Spiel gegeneinander. Das war schon extrem merkwürdig, gerade wenn du so Standards trainiert hast oder so. Das war schon Wahnsinn. Ne? Aber nee, das war. Zypern hat ein extrem hohes Niveau, das darf man nicht unterschätzen. Also das ist schon auch von der Infrastruktur mittlerweile, würde ich mal sagen, auf Zweitliganiveau mindestens.
Da sehen wir auch immer auch bei einigen Clubs, die auch relativ weit kommen, auch international. Darf man, ne? Bei Malta ist es vielleicht nicht ganz so. Da hattest du auch nochmal zwei Vereine.
Ja.
Ich muss wieder ablesen. Mamrun Sporttanz.
Hamrun Spartans sind Meister jetzt gerade, ja, das ist auch ein großer Club, ja.
Genau, und bei dem anderen dachte ich erst, oh, das ist ja Marokko. Aber Rabat Ajax ist nicht Marokko, das ist tatsächlich auch Malta, ne?
Das war, ja, da hat sich mein Privatleben so ein bisschen verändert. Ich war ja lange mit meiner ersten, späteren Frau zusammen und bin dann auch damals aus China musste ich weg, weil es ihr gesundheitlich nicht gut ging. Das war so ein bisschen auch schade, weil ich glaube, wenn wir da länger geblieben wären, das wäre auch für uns als Familie perspektivisch sehr lukrativ geworden. Weil Hongkong hat auch meiner Frau gefallen, war eine schöne Stadt, aber wenn du da krank wirst, bist du natürlich lieber in Deutschland bei der Familie als dort. Und ich war dann erst noch 2, 3 Monate alleine da, aber irgendwann kannst du es mit deinem Gewissen auch nicht mehr vereinbaren. Und bin dann zurückgekommen und dann hatte ich nur ein Angebot und das war eben Sachsen-Leipzig. So, ne? Und das musste in 2, 3 Tagen gehen, weil irgendwie 28. Januar schon. Und dann musste ich das machen. Im Nachhinein war es ja auch nicht schlimm, aber ne, da wäre ich gern länger geblieben. So, ne? Aber, ja, und dann haben wir uns irgendwann getrennt, meine Frau und ich, und auch ganz, ganz harmonisch getrennt. Und ich hatte dann eine Freundin auf Malta, die ich kennengelernt hatte, im Urlaub wieder. Und ja, so wollte ich dann zurück, bin dann erst bei Hamrun gewesen. Und später bei Rabat Ajax, weil das der zweite Verein von Valletta ist. Also der Präsident von Valletta hat auch Rabat Ajax in seinem Portfolio gehabt. Und deswegen war Valletta zu. Die hatten ihre Ausländerkapazitäten damals schon voll und bin dann zu Rabat gegangen und habe dann dort gespielt noch ein halbes Jahr.
Gibt es, wenn du zurückblickst, Hongkong, Saudi-Arabien, Malta, Zypern, irgendetwas an einem Moment, an einem Erlebnis, an dem du dich unwahrscheinlich gerne zurückerinnerst und sagst, das war mein Moment in meinem Fußballerleben?
Ja, na klar, ich wäre in Deutschland nie deutscher Meister geworden, zumindest nicht als Kapitän, ja? Oder Pokalsieger geworden. Ich hätte nie irgendwas anfassen dürfen, was hart war, Hardware auf Englisch bedeutet. So, ne? Das ist dann dort möglich gewesen. Ich war auch mal Spieler der Hinrunde, ja, und das war auch ein schöner Auszeichnung. Wäre gelogen, wenn einen das als Spieler nicht auch interessiert. Als Trainer ist einem das egal, aber als Spieler selber ist das ja eine tolle Auszeichnung auch. Und diese Wertschätzung dort, Valletta damals, war schon. Wahnsinn, wenn du dann überlegst, Valletta war Zehnter im Jahr vor meiner Ankunft dort und wir sind dann Meister geworden nach über, ich weiß nicht, 20, nein, 20, nicht, 15 Jahren, würde ich mal sagen. Und das eigentlich mit dem größten Club. So, und da war eine ähnliche Stimmung wie jetzt in Aachen. Da war das ganze Land darauf gewartet, dass wir rein rechnerisch immer nicht mehr einholbar sind. Und ja, als wir dann Juventus geschlagen haben, dann war natürlich totale Ekstase dort. Ne? Ja, und man soll ja gehen, wenn es am schönsten ist. Und das war einfach am schönsten am Ende.
Und auch so, egal in welchem Land, mit Land und Leute, bist du auch immer zurechtgekommen. War für die nie ein Problem.
Ja, also ich hatte in Bremen mit der Mentalität mehr zu kämpfen als jetzt irgendwo im Ausland oder so. Ne? Also, ich bin sehr entspannt, sehr locker, aber sehr ehrlich und direkt. Und das ist man halt im Ausland dann auch häufiger. Ne? Ich meine, es gibt überall solche und solche, aber wenn du die Landessprache jetzt nicht so schnell verstehst, ne, wenn du nach Arabien gehst oder so, da hast du schon auch dann, musst du Körpersprachen lesen. Ne? Das heißt, man lernt sich ja auf ganz andere Art und Weise kennen. Fast gar nicht inhaltlich, weil du dich gar nicht ausdrücken kannst, sondern geht halt viel über Subjektivität, über Körpersprache und über so Herzwärme und sowas. Und ich bin ein sehr warmer Mensch. So. Ich will auch hier, dass sich alle zumindest drumherum verstehen. Ja, ich will, dass hier so eine Tauziehmentalität reinkommt, dass wir alle zusammen in dieselbe Richtung ziehen. So. Und das ist halt sehr stark verankert auch im Ausland. Also der Derby-Charakter, sage ich mal, in unserer Kultur und im Süden ist was komplett anderes. Also wenn in Valletta zum Beispiel du gesehen wirst mit dem Spieler von Floriana, der aus deinem selben Land kommt und du gehst mit dem Kaffee trinken. Das wäre hier in Deutschland ja gar nichts Schlimmes, wenn hier ein Schalke und Dortmund-Spieler zusammen Kaffee trinken. Das ist da unten nicht möglich. Also das ist wirklich so, das habe ich auch selten erlebt, dass da richtig Hass ist zwischen den Clubs und die Clubs sind da meistens 500 Meter auseinander nur, ne, weil es ja eine ganz kleine Insel ist. Und das ist dann schon so, dass dein Privatleben darauf auch abstimmen muss. So, ne? Und das ist ja schon sehr beeindruckend zum Teil. Zypern auch. Also die Fangruppierungen in Zypern sind ja sehr politisch auch unterwegs. Der eine Verein ist eher pro-griechisch, die wollen, dass Zypern annektiert irgendwann zurück nach Griechenland. Und dann der Omonia ist der linke Teil, der will separiert sein, der will Zypern sein, hat auch kein Problem mit der türkischen Besatzungszone etc. Das sind ja ganz große politische Dinge, die eine Rolle spielen auch. Und für die Ideologie kämpfst du ja als Spieler. Wenn dann die Fans gegenüberstehen, ne, da geht es ja im Prinzip immer links gegen rechts oder arm gegen reich oder was. Du musst das verstehen. Wenn du das nicht verstehst als Spieler, dann kannst du die Intensität in deinem Spiel auch nicht so umsetzen. Du musst wissen, wofür deine Kraft einsetzt.
In deiner Biografie neben Zypern und Malta spielt dann auch tatsächlich Leipzig eine Rolle. Auch da drei verschiedene Clubs erstmal als Spieler. Lok Leipzig, Sachsen Leipzig haben wir drüber gesprochen und Fortuna Leipzig, wusste ich auch nicht, mea culpa, dass es die gibt. Was bedeutet für dich Leipzig?
Es war in Leipzig, habe ich meine jetzige Lebensgefährtin kennengelernt. So, und mit der bin ich jetzt auch schon 12 Jahre zusammen. Und würde ich sagen, und Leipzig ist eine wunderschöne Stadt, die sehr unterschätzt wurde, damals noch mehr als heute. Ja, und es war so ein Stück weit auch die Suche nach einer Heimat, würde ich mal sagen. Ja, und Leipzig hat einen ganz, ganz hohen Freizeitwert. Na, du hast eine super schöne Altstadt, na, wo ein ganz toller Weihnachtsmarkt im Winter ist und im Sommer ganz tolle Konzerte stattfinden. Und du hast halt überall Wasser drumherum, weil dort die ganzen Braunkohleabbaugebiete sind halt geflutet worden. Und du hast eine richtige Seenlandschaft drumherum. Und du hast das Gefühl, du bist in einer richtig großen Stadt, also fast schon in einer, ich will sagen, Weltstadt, aber in einer Metropole. Und spätestens seitdem RB auch da war, hast du einen Bundesliga-Club, wo du tagtäglich auch da damals als junger Trainer da mit den Augen klauen konntest und partizipieren konntest an dem Fachwissen der Leute dort. Und hatte parallel dort meinen eigenen Club, den haben wir selber gegründet. Und den haben wir großgezogen und haben da jeden Tag drüber gesprochen, wie wir das besser machen können. Und das war eine wunderbare Zeit. Und ich liebe Leipzig, ich liebe auch den Osten. Also ich habe dort sehr tolle Leute kennengelernt, sehr ehrliche Leute.
Über Inter Leipzig reden wir dann gleich. Relativ, wenn ich jetzt rechne, hast du relativ früh deine Spielerkarriere beendet.
Ja, musste ich auch, weil mein linkes Knie ging nicht mehr. Ich hatte dann in den Ländern, wie du gerade gesagt hast, so Malta trainierst du auch komplett auf Kunstrasen. Ne, auf Zypern dann auch irgendwann. Ne? Das war damals noch nicht so wie heute. So. Und wenn du dann auf Kunstrasen permanent trainierst, mit meinem Körpergewicht damals auch 88 Kilo Kampfgewicht, das war schon eine Menge. Und da habe ich mir dann wirklich links alles kaputt gehauen im Knie. Ne? Also es war dann zwar noch mit Schmerzmitteln möglich, aber es war einfach nicht mehr nötig.
Und dann deine erste Trainerstation ist also ein Club, den du mitgegründet hast, Inter Leipzig.
Ja, wir haben mal aus Jux und Dollerei die Satzungen durchgeguckt, wie hat eigentlich RB Leipzig sein Spielrecht bekommen? Das war so unsere Idee. Und das waren alles so Fußballverrückte. Ne? Und dann haben wir uns mal eingelesen bei der Spielordnung beim Sächsischen Fußball-Landesverband und haben dann gesehen, dass man ein Spielrecht übertragen bekommt, wenn man mit einem Verein fusioniert oder wenn eine Mannschaft mindestens 51% der Spieler einen Übertretungsantrag stellen. Dann kann das Spielrecht in eine andere Mannschaft eines anderen Vereins mitgenommen werden. Das heißt, du kannst eine Vereinshülle gründen, kannst dir 51% von Spielern anwerben und dann bekommst du das Spielrecht aus der Spielliga. Das gab es wirklich. So hat RB Leipzig damals Markranstädt und Eilenburg im Prinzip unterstützt. Eilenburg ist dann abgestiegen, also wurde Markranstädt dann ausgewählt, um dort von diesem Recht Gebrauch zu machen. Und das haben wir mit Inter Leipzig auch gemacht. Und das war eigentlich eine Jux-Idee. Und als wir dann wirklich ein Interesse hatten von dem Club, der uns 51% seiner Spieler geben wollte, haben wir kurz überlegt, machen wir es oder machen wir es nicht. Und dann haben wir gesagt, komm, wir machen uns einfach mal Spaß und machen das. Ohne einen Cent Budget. Das war wahnsinnig. Im Nachgang wahnsinnig. Gerade die Leute, die da, wir haben ja auch unterschrieben, ja, wir haben dann wirklich eine Gründungsfeier gemacht, haben im Kleingarten haben wir einen getrunken dabei und haben dann gesagt, wir sind auch voll in Haftung. So, und dann kommt dann natürlich so ein Spielrecht, was du bekommst in der damaligen Verbandsliga. Ne? Und das haben wir angetreten. Hatten aber keinen Cent. Es war so, eigentlich im Nachhinein so unvorsichtig. Ne? Also, wenn das erste Jahr irgendwie noch privat regeln können, so, weil wir haben ja keine großen Verträge gemacht. Aber es war schon der Ritt auf der Rasierklinge. So, und dann haben wir zum Glück Wolfgang Tiefensee kennengelernt, den ehemaligen Bundesverkehrsminister und damaligen Oberbürgermeister Stadt Leipzig. Und der hat uns geholfen, weil er natürlich auch gesehen hat, wie sehr wir dafür brennen und auch wie integrativ der Ansatz war. Und ne, wie es so war, hat er da den einen oder anderen Sponsoren dann überredet bekommen, uns zu unterstützen. Und dann kam am Ende sogar die CG-Gruppe. Das ist ja heute schon ein Global Player, zumindest ein National Player. Die haben ja überall ihre Werbung, ob jetzt bei RB Leipzig auf dem Ärmel oder Karlsruher SC, ja, der Hauptsponsor, das ist schon eine große Firma. Und die haben uns dann im Prinzip das erste Jahr den ganzen Kostenapparat abgenommen. Das war echt befreiend. Und wir sind auch sofort aufgestiegen.
Und den Verein gibt es heute noch.
Den Verein gibt es noch. Ich muss dazu sagen, der Verein hatte damals so die beste Zeit, als wir in der Oberliga Zweiter waren. Und damals sind ja zwei aufgestiegen. Wir konnten im ersten Jahr nicht aufsteigen durch die fehlende Infrastruktur. Und es war geplant damals, dass RB Leipzig mit der U23 gemeinsam mit uns ein Stadion baut über die CG-Gruppe am Leipziger Postbahnhof. Und das Gelände hat der Hauptsponsor für den Verein gekauft. Und RB Leipzig 2 oder U23 sollte dort Mieter werden und wir sollten die Mieteinnahmen dann bekommen, dass der Verein dann über Jahre hinweg auch da seine Mieteinnahmen bekommt, zumindest als Grundversorgung, dass er da bestehen kann. Und dieses Stadionprojekt ist nie umgesetzt worden, weil RB Leipzig dann auf einmal die Idee hatte, die U23 abzumelden. So, für uns hätte das Stadion keinen Sinn gemacht, weil wir hatten kaum Zuschauer. Und so waren wir nie irgendwo zu Hause und hatten dann in Torgau gespielt, was 60 Kilometer Fahrzeit bedeutet hat für die Fans. Und insofern war das immer so ein bisschen Totgeburt. Eigentlich schade, wir waren nicht vorbereitet auf die infrastrukturellen Probleme, die dann auch irgendwann kommen. Und den Verein gibt es noch, auf deine Frage zu antworten. Aber der hat im Moment keine Mannschaft im Spielbetrieb. Aber so wie ich gehört habe, starten die nächstes Jahr wieder mit einer Mannschaft in der Bezirksliga.
Okay. Das waren dann im Prinzip ja deine ersten Schritte als Trainer, ne?
Ja, genau. Und auch als Sportfunktionär. Ich war ja nicht nur Trainer da. Ich habe den Rasen gemäht dort, ich habe den Kader geplant, ich habe die Verträge ausgehandelt, ich habe die Verträge zum Teil geschrieben, auf Englisch, ja, so auf dem Papier einfach, ja, und dadurch, dass ich mit im Präsidium war, wie wir uns da, durfte ich ihn ja sogar unterschreiben, das war Wahnsinn, ne? Also das war schon eine super Zeit und es war so ein Crashkurs im Vereinsmanagement und da sind ganz viele Dinge bei, die mich heute ruhiger schlafen lassen, wenn bei uns mal nicht der Platz gemacht ist oder man nicht liniert ist oder man nicht gewalzt ist. Ja, da geht die Welt halt auch nicht von unter. So, ne? Und das ist halt auch, glaube ich, wichtig, wenn du Trainer bist, dass du immer wieder die externen Faktoren auch irgendwo in den Griff kriegst, dass du deinen Ablauf da durchgefördert bekommst.
Ich glaube, für mich ein wichtiges Wort, aber ich glaube, wenn man dann deine Vita als Spieler und als Trainer sieht, spielt auch da Demut immer eine große Rolle, weil es ist nicht immer alles so wichtig. Wenn der Grashalm mal eben nach links wächst und nicht nach rechts, ist das gar nicht schlimm.
Demut ist jetzt so ein bisschen abgedroschen in Aachen, weil ich das schon relativ häufig gesagt habe.
Ah, okay.
Demut heißt ja nicht fehlender Mut oder irgendwas. Oder
Nein, überhaupt nicht.
fehlende, keine Ahnung, fehlende Selbstwert oder fehlende Ziele oder Ambitionen. Sondern Demut ist einfach, dass man zum einen hohe Dankbarkeit hat für das, was man machen darf, dass man gesund ist, dass man hier einen Job leben darf, der absolut nicht zu Corona-Zeiten würde man sagen, Existenz, wie hat man das gesagt, relevant sind, wie hat man das gesagt bei Corona-Zeiten, systemrelevant. Ja.
Genau.
Fußballer sind zwar irgendwo schon systemrelevant für die Bespaßung des Volkes, aber nicht in der Regionalliga, sage ich mal so. Ne? Wir sind halt nicht systemrelevant. Wir sind hier ja, freischaffende Künstler, weil es ist eigentlich, es ist Opium fürs Volk. Und deswegen müssen wir dankbar sein, dass wir das machen dürfen. Und jeder will das auch machen. Weil jeder spielt Fußball. Also ich glaube, wenn wir jetzt an die Copacabana umschwenken würden, da würden wahrscheinlich Zehntausende Brasilianer versuchen, in ihre Profikarriere zu fallen. Und das machen zu dürfen in so einem geilen Club, wie wir sind, und dafür so viel Feedback positiver Art zu bekommen, 20.800 Zuschauer in Gütersloh, da musst du mich manchmal kneifen heute. Oder wenn ich hier reinfahre in diesen Komplex und sehe dieses riesige Stadion, kann mein Auto in der Tiefgarage parken, ich habe das Auto vom Sponsor bekommen, gehe da mit Gesichtserkennung hier in dieses Stadion rein, habe meine frisch gewaschenen Sachen da liegen. Ja, ziehe mich morgens um, gehe ins Büro, da steht mein Laptop vom Verein, da steht ein Büro hier, wo wir sitzen. Da kannst du dir im Winter die Heizung machen, da kannst du die Rollos runterfahren, wenn du ein Spiel analysieren willst. Du hast hier alles. So, und das ist Demut, das zu sehen und nicht immer nur zu sehen, was man alles nicht hat. Das, glaube ich, ist immer auch mit Aufgabe eines Trainers, das in die Spieler permanent reinzuhämmern zum Teil. Weil Spieler neigen ja dazu, so wie ich früher, dann auch wenn sie dann dreimal gelobt werden, wegzufliegen. So, und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das gerade jetzt auch nicht tun. Und ich glaube, das ist ein ganz großer prozentualer Anteil an dem Erfolg, den wir haben, dass wir eben uns jedes Spiel wieder erden und sagen, wir spielen gegen Gegner, die sind richtig gut. Wenn die den Ball haben, können die immer ein Tor schießen. Wenn wir nicht gut verteidigen, dann gewinnen wir das Spiel nicht. Und nicht, wir werden schon eine Chance kriegen, wir werden schon, und dann hat man der Anton Heinz einen Freistoß oder eben. Nein, sondern erstmal müssen wir gegen den Ball mit allem, was wir haben, arbeiten. Das ist für mich Demut.
Ein Thema hattest du mal kurz angeschnitten am Anfang, das müssen wir auch noch. Du bist dann über Inter Leipzig, du warst dann in Rheden, du warst in Groß-Asbach, da habe ich auch dritte Liga gespielt, Rot-Weiß Koblenz, und da warst du bei Dynamo Berlin, und da war das am Ende nicht so sauber.
Für dich jetzt oder was? Oder für
Wenn
mich?
man das so liest, angeblich, weiß ich nicht, du hättest da schon irgendwie im Aachen im Kopf gehabt und wolltest unbedingt weg, oder was war denn da los?
Ja, also du hast jetzt viele Stationen aufgezeichnet von mir, die ich hatte. Ich sage mal, Groß-Asbach hätte ich nicht machen sollen. Da war ich wieder ungeduldig. Ja, ich hatte noch gar nicht mal die A-Lizenz und war schon auf dem Sprung in dritte Liga. Das geht ja gar nicht. Und da musste ich Kompromisse eingehen, weil ich einen Fußballlehrer an der Seite haben musste. Und das hat mir nicht so gepasst. Und lange Rede, kurzer Sinn, das hätte ich nicht machen sollen. BFC Dynamo ist auch ein cooler Club, aber die Zeit, zu der ich dort gearbeitet habe, war nicht die richtige Zeit, um mit dem Trainer Profil, was ich abbilde, dort erfolgreich zu sein. Also stell dir vor, die sind durch ein Tor nicht aufgestiegen in die dritte Liga. Eine Mannschaft, die einen Altersschnitt hatte von über 30 Jahren, hat einen Trainer, der sehr eng, sehr lange mit dieser Mannschaft zusammengelebt hat, ja, der die Disziplin am Ende so ein bisschen hat schleifen lassen, der mit den Spielern eigentlich eine totale Einheit war, aber auf Kumpelebene. Und jetzt kommst du dahin, hast totale Ambitionen, willst unbedingt mit denen besser werden. Hast weniger Pause, die kommen nach so einem Rückschritt, kommen die, oder Rückschlag, kommen die wieder zum ersten Training, sehen, wir haben eine Drohne am Himmel, wir filmen das Training, der Platz ist präpariert, der ist geschnitten und jetzt Vollgas. Das war eine Mannschaft zu dem Zeitpunkt, die das mental auch nachvollziehbar nicht mehr konnte. So, und wir hatten weniger Geld als im Jahr davor, die Neuzugänge, die ich mitgebracht habe. Die wurden von dieser Mannschaft nicht so integriert, wie man das machen muss, um sofort alles aus dem Neuzugang rauszuholen. Das war schon dann eine Zweiklassengesellschaft über weite Zeiten. Da hast du als Trainer Riesenprobleme gehabt, dass du, ich kannte ja viele Spieler schon von vorher und habe gesehen, die kommen da einfach nicht in die Kabine rein. Das ging nicht. Es gibt ja manchmal so Konstellationen. Dann haben wir am Ende waren wir, glaube ich, Sechster oder Fünfter. Das war in Ordnung für das Jahr. Aber uns war da allen klar, auch so ein Verein, die Chemie hat nicht gepasst. Mit Sportdirektor nicht und mit, oder was heißt nicht, sondern war halt auch nicht so. Ich brauche halt auch ein warmes Umfeld. Ich brauche ein Umfeld, wo auch die Menschlichkeit ausgelebt wird. Wo man auch mal zusammen essen geht. Wo man einfach auch mal über den Tellerrand mal schaut. Und nicht einfach nur, ja, weiß ich nicht, in der Regionalliga, wo sowieso jeder mehr machen muss als seine eigentliche Aufgabe. Ich bin ja auch hier mehr als nur Trainer. Mein Co-Trainer ist auch hier mehr als nur Co-Trainer. Aber da muss man sich zumindest verstehen. Und wenn das auf menschlicher Ebene nicht gegeben ist, dann ist es echt schwer, seine Leistung zu bringen, gerade wenn du über diese Schiene auch als Trainer kommst. Ich bin schon jemand, der sehr eng mit meinen Spielern am Menschen auch arbeitet. Und deswegen, als dann Alemannia kam, ja, wollte ich hierher und habe meine Familie hier und habe natürlich da zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen können, auch so ein Stück weit, dass ich da näher bei meiner Familie bin, in einem besseren Club, ja, in einem auch passenden Umfeld, weil ich kannte den Kader ja, ein sehr junger Kader, sehr talentierter Kader, der einfach jetzt mal jemanden braucht, der sie führt und der sie schützt und der ihnen einen Rahmen gibt, in dem sich jeder wohlfühlt und der ihnen die Disziplin auch auferlegt, die sie braucht. Und das hat einfach besser gepasst. So, und ich brenne halt so als Trainer. Und ich brauche eine Mannschaft, die sich dann anzünden lässt. Und das geht natürlich hier viel einfacher als mit einem wirklich alten Kader in Berlin. Dann auch, ne?
Absolut zu verstehen. Wäre der Spieler Heiner Backhaus gut mit dem Trainer Heiner Backhaus klargekommen? Hätte das gut funktioniert?
Ja, 100%. Ich hätte ihn sehr gefordert, ich hätte ihn sehr geformt, aber ich hätte ihm erklärt, warum ich das mache. Und ich glaube, dass meine Methodik darauf basiert, dass ich die Motivation gar nicht extrinsisch setze, sondern versuche, den Spielern zu erklären, was für Privilegien sie haben, dass sie da gleich eine Stunde mit mir trainieren dürfen und sich verbessern können. Und wenn du diese intrinsische Motivation ansprichst, hast du ja eigentlich als Trainer das gemacht, was deine Aufgabe ist. Du musst dein Pferd, wenn es schnell laufen soll, auch nicht permanent schlagen mit der Peitsche. Das kannst du mal machen, das nutze ich aber ab. Du musst halt dafür sorgen, dass das Pferd irgendeinen Anreiz hat, nach vorne zu laufen. Ob das jetzt ein Stück Fleisch ist oder keine Ahnung, oder eine schöne Stute oder irgendwas, das ist ja immer unterschiedlich. Aber das ist halt mein Ansatz. Die Spieler wissen ganz genau, wer hier nicht mitzieht, der braucht hier gar nicht herkommen. Aber ich schreibe nicht, ich brauche mein Spiel nicht einschreiben.
Der Vergleich mit den Pferden ist natürlich in Aachen hervorragend, weil das ja die Reiterstadt ist. Das passt
So.
natürlich. Das ist doch mal die Weltspiele der Reiterei. Sind fast am Ende. Wenn jetzt ein Malteser oder ein Zyprioter anruft, hättest du auch Bock, wieder auf der Insel dann als Trainer mal zu arbeiten? Ist das was?
Nein. Nein, überhaupt nicht. Weil ich das, was ich gelernt habe auf meiner Reise, hier viel besser anwenden kann. Und ich habe genug Sonne gesehen im Leben, ich habe Inseln gesehen, ich bin hier zu Hause, ich habe mein Ruhrgebiet hier vor der Tür, ich hänge ja am Ruhrpott, ja, und kann bei meiner Mutter sein, kann, wenn du sagst über Pferde, ja, hier, ich bin mit Pferderennen groß geworden, nicht mit Springreiten. So, und bin halt bei meinen Leuten hier, die ich 20 Jahre lang nicht sehen konnte und genieße es einfach hier zu sein. Und nee, als Trainer soll man nie sagen, aber im Moment würde ich nichts tauschen gegen eine Anstellung hier im Westen.
Und erstmal bei Alemannia Aachen. Und die Frage, ob ihr aufsteigt oder nicht, erspare ich mir, weil du eh da keine Antwort sagen wirst oder du wirst sagen, nein, ich denke erstmal von Spiel zu Spiel, richtig?
Ich glaube schon, dass wir eine große Chance haben, aufzusteigen, wenn wir die Etappen als Etappen sehen. Und
Was würde das
nur.
denn für dich bedeuten, als Trainer, als Mensch, als Heiner Backhaus, wenn ihr das tatsächlich schafft?
Ich würde es mir für den Verein viel mehr wünschen als für mich. Ich war auch als Spieler so. Also mir gibt eine Medaille an der Wand weniger als das Erlebnis, da zu stehen, wenn es soweit wäre mit den Fans. Ich habe ja auch Meisterschaften gefeiert. Daran erinnere ich mich viel mehr als an irgendwelche Boni oder Zahlungen oder irgendwas. Sowas interessiert mich gar nicht. Das muss mich interessieren, weil davon lebe ich, klar, aber ich gönne es einfach diesem Club und seinen verrückten Fans. Und das kannst du mir auch glauben, das ist so. Also natürlich ist es schön, wenn du aufsteigst, gerade wenn du übernommen hast auf Platz 12 oder so, wo keiner mehr irgendwie so ein Pfifferling drauf gesetzt hat. Aber ich glaube, da würde ich 2 Tage später schon. Ich muss ja eh zum Fußballlehrer sofort danach. Wir haben am 18. das letzte Spiel und am 19. haben wir dann einen Fußballlehrerlehrgang. Da geht es eh wieder um diametral abkippende Sechser und rochierende Flügel. Entweder sitze ich da total depressiv und habe noch Restalkohol von der Depression oder ich bin da total nackig und habe die Haare abrasiert und eine Bierfahne. Ja. Und ich hoffe, zweites ist der Fall.
Auf jeden Fall Restalkohol, Frust oder Lust, eben genau.
So sieht es aus, ja.
Sehr gut. Danke für auch die Europareise, die Weltreise, die wir gemacht haben. Hochspannend, es hat richtig, richtig Spaß gemacht. Ich drücke dir alle Daumen und wir müssen ja immer alle neutral sein, aber ehrlich, ich drücke dir und der Alemannia ganz fest die Daumen, dass wir es machen.
Vielen Dank für alles Geben.
Genau, wenn es für den Podcast Kultkicker ist, dann vielleicht gibt es ja Motivation in diesem Sinne. Und bleibt alle gesund, das ist das Wichtigste.
Alles klar.
Gardena schenkt dir eine Mähroboter-Garage beim Kauf ausgewählter Sileno-Modelle. Aber nur bis Ende Mai. Gardena Mähroboter. Mehr unter gardena.com.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.